Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Geschichte von der Speisung der 5000, die wir gerade gehört haben, könnte man sagen, na, weit weg, könnte man jetzt gebrauchen, so Schnips, anstatt der Bratwurst und der Steaks, soll der Herr Jesus uns jetzt eine entsprechende Fischsemmel organisieren und alles wäre ohne großen Aufwand erledigt. Es ist eine von den Wundergeschichten, die uns ein Stück weit aufrütteln. Es ist auch eine von den Geschichten, die sogar bei allen vier Evangelisten vorkommen. Und es lohnt sich, auch im Blick auf unser Leben, auf unsere Wirklichkeit, auf unsere Hoffnungen und auch auf unsere Sorgen mal genauer drauf zu gucken. Schrittchen für Schrittchen. Jesus geht ans andere Ufer des Sees Genezareth oder auch, wie es heißt, See von Tiberias oder Galiläisches Meer. Das macht man gern in diesen Breiten, in der Nähe von Gewässern sich lagern, sich ausruhen. Die Luft ist kühl, die Luft ist feucht und nicht so ausgetrocknet wie in der Wüste. Jesus möchte sich zurückziehen. Er hat jetzt eigentlich Feierabend. Kennen wir auch, ne? Jetzt ist Feierabend. Jetzt wollen wir unsere Ruhe haben. Und wie oft klingelt das Telefon? Oder jemand muss anrufen und sagen, kannst du aus dem Freien in den Dienst kommen, weil jemand erkrankt ist? Schöner Feierabend. Und Jesus sieht das genauso. Er will sich zurückziehen. Er möchte Luft holen, gute, kühle, feuchte Luft am See Genezareth. Und er blickt sich um und sieht eine Menge von Leuten, die ihm nachlaufen, die ihm folgen. Und sie folgen ihm, weil sie neugierig sind. Das kennen wir auch. Eine der kräftigsten Antriebseinheiten, die die menschliche Seele hat, ist ja die Neugierde. Und den Menschen damals ging es genauso. Sie haben gehört, zum Teil vom Hörensagen, manch einer hat schon erlebt, dass dieser Mensch Jesus ein ganz anderer ist. Der ist mit etwas ausgestattet, was man von sich selber in keiner Weise gewohnt war oder erwartet hat. Die Menschen damals haben gehört oder miterlebt, wie Jesus die Kranken geheilt hat. Naja, die ärztliche Kunst damals war alles andere als wissenschaftlich und Krankheit bedeutete immer Leid, meist auf Dauer und irgendwann den Tod. Und wie fällt dann einer auf, der auch die unmöglichsten Krankheiten heilen kann? Nicht mit Zaubersprüchen und Wässerchen, sondern einfach mit dem, was er sagt, mit seinen Händen, die er auflegt, an einer Stelle sogar mit seiner Spucke, wo er einen Blinden heilt, nicht sehr appetitlich. Aber das ist etwas, was den Menschen damals völlig neu war. Und sie kamen in Scharen. Und Jesus setzt sich mit seinen Jüngern hin, will eigentlich ausruhen, Feierabend haben. Eine Weile schafft er es, wegzugucken. Ja, wenn ich mir auf die Fußspitzen gucke oder wenn ich sitze auf die Tischplatte, da sehe ich niemanden. Die paar Minuten, die bin ich ganz für mich. Ich will nichts sehen, ich will nichts hören, ich will meine Ruhe. Aber es war ihm nicht gegönnt. Er schaut hoch, sieht die Menge der Leute und dann rührt sich etwas in seinem Herzen. Er könnte ja sagen, Philippus, Andreas, schickt die Leute heim. Ich will mit denen jetzt nichts zu tun haben. Husch, husch, schleicht's euch. Aber er sieht sie und sagt zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Ein Zeichen seiner Fürsorge. Menschen mit Nahrung zu versorgen, ist Fürsorge. Und mit dem Gedanken der Fürsorge, des Füreinander-Daseins, sind wir ja auch ganz, ganz nah an unserer Lebenswirklichkeit hier in der Diakonie. Es gibt keine Diakonie für mich selbst. Es gibt keine Diakonie für sich selbst. Es gibt nur eine Diakonie für uns und füreinander. Dass wir uns genauso umeinander kümmern, wie es Jesus da getan hat, mit seiner Wahrnehmung, das sind Menschen, die brauchen was. Und die Frage an seinen Jünger Philippus, wo kriegen wir jetzt das Essen her? Gott sei Dank ist die Frage bei uns nicht so brennend. Das Essen kriegen wir. Die Frage ist vielleicht eher brennend, wie kriegen wir es im nächsten Winter warm? Gut, das Therese-Stählin-Haus hat eine Ölheizung, keine Gasheizung, aber eigentlich einen viel zu kleinen Tank. Wie oft wir nachtanken müssen, ist gigantisch. Und da sind wir dann auch von den Preisschwankungen abhängig. Und da wäre es eigentlich fast so ein Ölwunder gar nicht schlecht im nächsten Winter, dass der Tank immer voll ist, obwohl wir damit heizen. Aber das wäre ein bisschen zu einfach gedacht. Jesus sagt, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Und Philippus ist ein ganz nüchterner Mensch. Der kann eins und eins zusammenzählen. Der kann eine Bedarfsberechnung machen, sozusagen einen kurzfristigen Haushaltsplan und sagt, es reicht vorne und hinten nicht. Es ist kein Geld im Sack. Wo soll man was kaufen hier mitten in der Wildnis? Wir haben keine Chance. Da ist auf der einen Seite dieser Mensch Jesus, der so vieles kann, was wir Menschen nicht können, und auf der anderen Seite ein ganz nüchterner Philippus, der einen Haushaltsplan aufstellen muss. Und da könnte ich mich daneben stellen. Auf der einen Seite ein Pfarrer, der das Wort Gottes verkündet, der dazu beitragen möchte, dass der Glaube in uns lebt und wächst, und auf der anderen Seite ein Geschäftsführer, der Haushaltspläne aufstellt. Manchmal bin ich schizophren. Die Erkenntnis der Haushaltsplanung heißt, es reicht nicht, Gott sei Dank nicht bei uns. Aber damals, am See Genezareth auf dem Berg, welche Lösung gibt es? Und ein anderer Jünger, der die Welt nicht so nüchtern und wirtschaftlich betrachtet, der sagt, ich habe was gesehen. Da ist ein Knabe, der hat 5 Gerstenbrötchen, in dieser Größe ungefähr, Fladenbrote, und 2 Fische. So groß wären sie auch nicht gewesen sein, auf Unterfränkisch wären sie fischlich gewesen. Vielleicht sogar mehfischlich. Und die sind noch kleiner. Was will man damit anfangen? Der Junge wäre davon satt geworden. Vielleicht noch sein Freund, den er dabei hatte. Und alle anderen hätten zugeguckt. Aber das wollte er nicht. Das war etwas, was als Ausstrahlung von Jesus ausging. Nicht ich bin der wichtigste Mensch, nicht ich bin nur für mich da, sondern es gibt ein Uns. Es gibt ein Füreinander und Miteinander. Und Jesus sagt, die Leute sollen sich erstmal setzen. Nicht in den Staub auf dem Berg, sondern, das ist auch wieder so ein fürsorglicher Akt, setzt euch auf die Wiese, da ist es weicher. Damals hat man noch keine solche Angst vor Grasflecken gehabt. 5000 Männer haben sich gesetzt. Fällt euch was auf? Es heißt die Geschichte, die Speisung der 5000. Und es steht im griechischen Text Anthropoi, Männer. Ja, was ist denn mit den Damen? Kann mir doch keiner erzählen, dass da keine Frauen dabei waren. Gut, war die Ungerechtigkeit der damaligen Zeit. Die wurden nicht gezählt. Hing damit zusammen, dass zum Beispiel in der jüdischen Tradition ein Gottesdienst nur dann stattfinden kann, wenn 10 Männer anwesend sind. In den moderneren Gemeinden ist man nicht mehr so streng. Haben wir jetzt wieder in Dresden erfahren. Tatsächlich zählt die Bibel nur die Männer und ich zähle einfach die Frauen dazu. Und dann ist es vielleicht nicht die Geschichte der Speisung der 5000, sondern der 8000. 6 Brötli und 2 Fischlich. Da wird es ja noch unmöglicher, die alle satt zu kriegen. Und Jesus nimmt diese 6 Brote und dann tut er etwas, was uns ganz bekannt vorkommt aus der Liturgie zum Heiligen Abendmahl. Er dankte und gab sie denen, die da waren. Und eben nicht wie beim Abendmahl eine kleine Hostie, sondern er nimmt die Brote, dankt und gibt dem Ersten den Leib. Der bricht sich was ab, gibt seinem Nächsten weiter. Und dann geschieht nämlich genau das, was ich vorhin so halb scherzhaft mit meinem immer vollen Öltank habe andeuten wollen. Das Brot nimmt ab. Ja. Aber es reicht. Es geht von Hand zu Hand. Und es reicht doch. Jeder nimmt sich etwas, so viel, wie er gerade braucht, und gibt es weiter. Vor vielen Jahren wurde mal drüber sinniert, ob das Ganze nicht ein psychologisches Phänomen gewesen sein könnte, dass jeder von den 5000 irgendwo in der Hosentasche seine Brotzeit hat stecken gehabt. Und weil der eine Knabe die rausgerückt hat, waren die anderen dann auch so, haben rausgezogen, haben weitergegeben. Diese Theorie ist entstanden, weil es uns Menschen manchmal schwerfällt, mit Wundergeschichten umzugehen. Aber es ist so. Erstens hatten die damals keine Hosentaschen, sondern Gewänder an. Und zweitens war es so. Alle 4 Evangelisten beschreiben das. Dass das, was weitergegeben wird, immer reicht. So ist es ja auch mit uns, als Christen untereinander. Wir teilen unseren Glauben, wir teilen das, was wir haben, wir teilen in der Diakonie unsere Zeit miteinander. Das ist ein tägliches Wunder, dass auch die Kraft immer noch ausreicht, trotz manchmal schwieriger Situation. Jesus gibt das Brot und die Fische. Und jeder isst so viel, wie er will. Und dann auch hier schon der ökologische und sparsame Gedanke, es soll nichts umkommen. Hebt die Brocken auf, die übergeblieben sind. Und da sammelten sie und füllten 12 Körbe, die von den Gerstenbroten übrig geblieben sind. Das Brot hat gebröselt. Es steht nichts in der Geschichte, dass auch von den Fischen was übrig geblieben sei. Also waren die Menschen damals schon so schlau, wie manche kluge Hausmutter, die sagt, wenn du im Gasthaus isst und du schaffst es nicht, ess das Fleisch auf und lass die Klöße liegen. War damals schon bei den Menschen wohl sehr deutlich. Das höherwertige Lebensmittel war ratzeputz verspeist, von den Broten blieb aber viel mehr übrig als das, was es ursprünglich war. Aus dem Mangel, für so viele Menschen genügend Nahrung zu beschaffen, ist eine Überfülle geworden. Und diese Überfülle ist nicht geworden, weil ein Philippus einen gültigen Haushaltsplan erstellt hat, sondern weil die Menschen Jesus vertraut haben. Und solche Erlebnisse, die man sich manchmal selber auch wünscht, die verändern etwas in den Menschen. Die Menschen sehen es, sie erleben es, und sagen, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Sie haben nicht erkannt, dass es der Sohn Gottes ist. Aber sie haben schon erkannt, dass Jesus mit einem Auftrag Gottes in dieser Welt unterwegs ist. Und dann kommen sie ihm näher und näher. Wir erinnern uns, er wollte seine Ruhe haben, Feierabend machen. Und sie kommen bedrohlich nahe, nicht um ihm etwas anzutun, sondern sie wollen ihn zum König machen. Und Jesus weiß genau, diese weltliche Macht, die ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht meine Mission. In Glanz und Gloria politische und weltliche Macht ausüben, das wollte er nie. Und das sollten diejenigen, die in seinem Auftrag auf Erden arbeiten, auch nicht. Das allen Kirchenleitungen ins Stammbuch geschrieben. Jesus merkt, dass sie kommen, um ihn zum König zu machen. Und er flüchtet. Weg vom Ufer, wieder hinauf auf den Berg, ganz allein. Endlich Feierabend für ihn. Endlich ein Ende des Tages. Endlich Entspannung. Endlich Ruhe. So wie wir es uns auch tagtäglich am Abend wünschen. Endlich Ruhe. So übrigens könnte man auch das Wort Amen übersetzen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.